Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Schrägstrich auf unserem Kanal. Auch diese Woche haben wir uns wieder einen spannenden Gast eingeladen, um mit ihm über sein Buch und genau genommen sogar über seine Doktorarbeit zu reden. Wie immer an dieser Stelle bin ich allerdings latent unhöflich und begrüße erst einmal meinen virtuellen Mitstreiter hier an meiner Seite. Hallo Michael, wie geht es dir?
Ja gut, danke. Hallo Marc, hallo Robert. Unser heutiger Gast war in der Tat noch nicht bei uns, aber heute wollen wir dann mit ihm über sein Buch sprechen, was wir sehr spannend fanden. Das haben wir vor kurzer oder vor etwas längerer Zeit hier vorgestellt. Video wird natürlich verlinkt. Aber kurz natürlich zumindest zu seiner Person. Er ist Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei Heusen in München, hat sich insbesondere auf das Datenschutzrecht spezialisiert. In seinem Buch, wer das Video noch nicht gesehen hat von uns, geht es um das Thema Schadenersatz nach Artikel 82 Datenschutzgrundverordnung. Das Werk, Doktorarbeit in der Tat, ist bei uns sehr gut angekommen. Und über die Hintergründe dazu, die beleuchten wir jetzt zusammen mit dem Autor höchstpersönlich. Damit herzlich willkommen, Dr. Robert Faustner.
Hallo, freut mich, dass ich da sein darf.
Ja, schön, dass du dir Zeit genommen hast, Robert. Bevor wir jetzt mit dir das Interview führen, noch mal kurz der Hinweis zum Buch. Wir haben es ja schon vorgestellt, aber ich will wenigstens nochmal so die technischen Randbedingungen quasi kurz erläutern. Das Buch trägt den Namen Der datenschutzrechtliche Schadenersatzanspruch. Da ist kein S dazwischen. Ich sag's nochmal. Der datenschutzrechtliche Schadenersatzanspruch nach Artikel 82 DSGVO. Das ist der Titel. Und es gibt auch einen Untertitel, der ist sogar noch ein bisschen länger. Analyse der Forschung und Rechtsprechung in der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich. Das Ganze ist hier bei Dunker und Humboldt erschienen. Das Buch hat 344 Seiten. Es ist letztes Jahr erschienen. Das Buch kostet 99,90 Euro als gedrucktes Buch. Warum wissen die Götter, als E-Book ist es genauso teuer, nämlich ebenfalls 99,90 Euro. Aber das soll nicht unser Thema sein, warum der Verlag dafür zweimal die identischen Preise verlangt. Du bist ja Urheber dieses Werkes gewesen. Fangen wir mal so der Reihe nach an. Das ist ja eine Doktorarbeit und wer jetzt kein Bild von dir hat, du bist keine 19, 20, 22, 24 mehr, sondern bist schon ein gestandener Rechtsanwalt. War dir langweilig, eine Doktorarbeit zu schreiben, wo du doch schon mitten im Berufsleben stehst?
Ja, langweilig war es mir nicht, aber ich hatte tatsächlich eigentlich immer so den Wunsch, eine Doktorarbeit zu schreiben. Und normalerweise macht man das oft zwischen dem ersten und zweiten Staatsexamen. Das ist so der typische Weg. Es ist aber gar nicht so verkehrt und ich habe es auch nicht bereut, das später zu machen, weil man natürlich dann deutlich bessere Einblicke hat und das viel praxisnaher schreiben kann. Und das war auch das Ersinnen von meiner Arbeit, das relativ praxisnah zu machen, dass es jetzt nicht nur aus dem Elfenbeinturm ist, sondern auch den Leuten was bringt. Und das Thema hat mich einfach so angesprochen, weil ich das einfach sehr spannend fand und da noch sehr viele offene Fragen gab. Und da ich die Überlegung hatte, was zu DSGVO zu schreiben, weil das ja mein Hauptgebiet ist, wo ich als Rechtsanwalt berate, mittlerweile auch ein paar mehr Themen, aber zum damaligen Zeitpunkt war es hauptsächlich DSGVO, habe ich mir angeschaut, was ich so machen könnte. Und da gab es hauptsächlich zwei Normen, die interessant waren. Das war der 15. DSGVO mit der Auskunft. Da gab es damals auch noch gar nicht so viele Arbeiten. Da ist dann später 2023 auch eine ganz gute Dissertation erschienen dazu. Und der 82, also der Schadenersatzanspruch der DSGVO. Und der war aber einfach noch spannender, weil es da einfach viel mehr offene Fragen gab, weil es da sehr wenig gab. Und genau, und dann habe ich mir den etwas näher angeschaut.
Der Artikel 82 ist ja manchmal Folge eines nicht erfüllten oder vermeintlich nicht erfüllten Artikel 15. Aber vielleicht ganz kurz noch einen Schritt davor. Warum berätst du hauptsächlich im Datenschutzrecht? Muss jetzt nicht der gesamte Abriss von Schule bis Beruf sein, aber ganz kurz, nimm uns mit, warum hat es dir der Datenschutz so angetan?
Ja, ich finde es einfach sehr spannend. Also das ist einfach eine tolle Schnittstelle zu verschiedenen Rechtsgebieten, zu Zivilrecht, zum Gesellschaftsrecht, sehr viel zum Arbeitsrecht natürlich. Und das ist einfach eine sehr spannende Materie. Und was ich damals halt toll fand, wo ich auch angefangen habe, Ich habe als Anwalt angefangen, im Grunde genommen zum Beginn der DSGVO, also 2018 dann, auch bei Heusen. Und das war einfach eine ganz neue Rechtsmaterie. Und man konnte quasi wirklich selber von Beginn an Entstehen eines neuen Rechtsgebietes mitwirken. Also es gab es natürlich vorher schon das Datenschutzrecht, aber die DSGVO war neu mit sehr vielen Neuerungen und man konnte quasi wirklich miterleben, wie sich die Rechtsprechung entwickelt hat, wie es neue Vorlagen gab zum EuGH. Und also das war sehr spannend, weil man auch einfach das alles neu auch selber entwickeln konnte, die Beratung ganz neu aufbauen konnte. Und das war einfach von dem her spannend, weil es keine Sache ist, die schon seit 30 Jahren feststeht. Und deswegen hat sich das dann so entwickelt, dass ich dann das da angefangen habe in dem Bereich und das sehr spannend fand und dann dabei geblieben bin bis heute.
Okay, jetzt hast du irgendwann den Entschluss gefasst, ich möchte gerne einen Doktortitel in meinen Personalausweis eintragen können. Ja. Das ist halt so ein bisschen flapsig. Du möchtest dich gerne wissenschaftlich, aber doch praxisnah mit einem Themengebiet beschäftigen. Artikel 32 war das, wo du gesagt hast, ach,
82.
Das interessiert mich. Jetzt braucht man aber ja auch noch einen Doktorvater, man braucht einen Betreuer. Die findet man ja nicht irgendwo in München, weiß ich nicht, auf dem Marienplatz.
Genau, das ist gar nicht so einfach. Also wirklich angefangen hat es so Ende 2020, 2021, wo ich mir das so überlegt habe. Und dann muss man, wie gesagt, erstmal einen Doktorvater finden. Das ist immer ein schwieriges Thema, weil man muss eine Uni finden und vor allem muss man einen Doktorvater finden, dem man vertraut und bei dem man auch weiß, da kriege ich schnell ein Feedback, das klappt alles gut. Das sind oft die Themen, bei denen so eine Dissertation scheitert, dass man keine Rückmeldung kriegt, dass das alles nicht so einfach ist. Und ich hatte einen Freund, der hatte schon in der Uni Innsbruck, war noch nicht fertig, aber er war schon dabei zu promovieren und der hat sehr vorgeschwärmt von seinem Doktorvater. Das war der Professor Magister Dr. Kettemann in Innsbruck. Und dann habe ich mit dem erstmal halt telefoniert und angefragt, ob der an diesem Thema Interesse hätte, weil ich hatte das Thema schon. Und dann hat sich das so entwickelt, dass er das sehr spannend fand. Und dann habe ich mich deswegen entschieden, wegen dem Betreuer dann an der Uni Innsbruck das zu machen. Und nicht in Deutschland, weil es mir wichtig war, einen guten Betreuer zu haben.
Und ich vermute mal, das ist auch der Grund, warum du dich in deiner Doktorarbeit nicht nur mit dem deutschen Datenschutzansprüchen auseinandergesetzt hat, Schadenersatzansprüchen auseinandergesetzt hat, sondern auch mit den österreichischen Schadenersatzansprüchen. Genau. War das der einzige Grund oder gab es da noch andere Gründe? Ich glaube, da gibt es ja auch noch so ein Verfahren, österreichische Posten.
Genau, also mehrere Gründe. Also erstmal eigentlich ganz, ganz spannend, dass das erste EuGH-Urteil, das gab es damals aber noch nicht. Das war halt eine EuGH-Vorlage. Das war tatsächlich eine österreichische Sache von der österreichischen Post. Da wurden Daten zur Parteiaffinität unrechtmäßig verarbeitet. Insbesondere hat sich jemand aufgeregt, dass er mit der FPÖ quasi verbunden wurde, was er nicht wählt. Und dann hat sich das so, wollte ich natürlich auch etwas Österreichisches reinnehmen. Und das war ganz spannend, weil das ist ein Thema, was noch nicht so viel bearbeitet worden ist, eigentlich so gut wie gar nicht. Es gibt den Paragraph 29 DSG, also wir haben ein österreichisches Datenschutzgesetz und da gibt es auch einen Schadenersatzanspruch, der ähnlich aufgebaut ist wie der Artikel 82 DSGVO, aber nicht gleich, mit etwas Unterschieden. Und den habe ich mir auch angeschaut. Bin dann auch zum Ergebnis gekommen, dass die Umsetzung europarechtswidrig ist. Und deswegen habe ich das quasi draufgesetzt. Der Fokus war natürlich der 82 DSGVO, aber das Thema habe ich mir dann auch mit angeschaut. Und deswegen habe ich mir das nicht nur in Deutschland angeschaut, sondern auch in Österreich und auch österreichische Urteile reingenommen und quasi das in beiden Ländern mir angeschaut.
Mhm. Ja. Okay, jetzt hatten wir ja gesagt, du hast die Doktorarbeit eben nicht zwischen dem ersten und dem zweiten Staatsexamen gemacht, sondern mitten im Berufsleben sozusagen. Ja. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass nicht in jeder Kanzlei die Sektkorken knallen und Freude halt auf allen Gängen, wenn ein Anwalt, ein Partner sagt, Leute, ich schreibe jetzt mittendrin, neben dem Berufsleben, mal kurz meine Doktorarbeit. Das braucht ja seine Zeit.
Ja.
Wurdest du unterstützt? War das okay für alle in der Kanzlei? Oder hast du gesagt, ja, dann muss ich halt noch viel, viel mehr Privatleben abknapsen?
Ja, tatsächlich war es so, dass ich, da ich auch viel zu tun hatte, jetzt nicht, wie man dann häufig macht, nur in Halbzeit gearbeitet habe. Ich habe das tatsächlich einfach nebenher gemacht. Das heißt, im Grunde genommen hat die Arbeit dann nicht groß gelitten, sondern ich habe es hauptsächlich am Wochenende in den Urlauben geschrieben. Am Ende habe ich etwas Sonnenurlaub auch noch bekommen, aber weitgehend alles in der Freizeit, sage ich mal. Und es war natürlich schon auch herausfordernd. Hat aber auch den Vorteil natürlich für die Kanzlei, dass ich dann in dem Thema jetzt sehr gut bin und man sich dann in die Themen sehr einliest. Und das ist natürlich schon der Vorteil. Und natürlich kann man auch mal ein Urteil zu dem Thema sich auch während der Arbeitszeit auch mal durchlesen, weil man sowieso braucht, das ist klar. Aber die Schreibarbeit, wirklich, die habe ich dann an den Wochenenden gemacht. Und das war natürlich für die 2 Jahre, die ich es geschrieben habe, natürlich schon eine Herausforderung, ja.
Es ist ja, denn es ist ja so, nicht, dass ich schon eine Doktorarbeit geschrieben hätte, aber ich kann mir das so gut vorstellen, dass das Schreiben ist ja das eine, ne? Selbst wenn es viel leicht von der Hand fällt, du musst ja dann trotzdem immer gucken, wie ist genau das Zitat und Fußnote hier und dies und Literaturverzeichnis und alles. Das Ganze drumherum hält ja nun auch auf, ne? Und das ist ja nicht so, wie wenn ich mal kurz 2 Seiten Brief diktiere.
Genau, man hat natürlich viele Anforderungen. Das hat mir auch sehr geholfen, sehr viel Vorarbeit gemacht. Also ich habe mir quasi, es sind da sehr viele Urteile und es hat sich dann im Laufe des, das wusste ich so vorher nicht, ich habe es zwar erahnt, aber dass es kam dann die Facebook-Klagewelle, sage ich mal, wegen Data-Scrapping rein und es kamen teilweise 10 Urteile, neue Urteile die Woche rein. Und ich habe, bevor ich angefangen habe, mir eine sehr umfangreiche eigenes Rechtsprechungsübersicht selber geschrieben und das alles durchgetrackt anhand meinen Fragen und auch die Literatur sehr gut durchgearbeitet und das immer wieder eingearbeitet. Und bevor ich dann angefangen habe zu schreiben, war schon viel Vorarbeit geleistet. Das ist das eine. Und natürlich, wie du schon so sagst, diese Vorgaben ordnungsgemäß zitieren, wie mache ich die Formatierung und so weiter, das kostet natürlich schon auch Zeit. Also das ist der reine Schreibprozess ist gar nicht, ist schon die Hauptarbeit, aber es ist schon auch viel, was man so nebenherum auch alles beachten muss.
Viel Fleißarbeit.
Hast du da Hilfe bei der formellen Formatierung und so weiter, oder hast du das auch alles selber gemacht? Also das kann man ja theoretisch von einer Fachangestellten oder sowas formatieren lassen, die vielleicht besser im Umgang mit Word sind oder von Kindern, die das vielleicht dann auch drauf haben oder sowas.
Ich habe es weitgehend selber gemacht. Am Ende habe ich dann nochmal meine Sekretärin nochmal drüber schauen lassen, die mir dann nochmal bei Formatvorlagen noch ein bisschen geholfen hat. Aber also im Grunde genommen habe ich das alles selber gemacht, ja.
Du hast jetzt gerade schon gesagt, der eigentliche Schreibprozess hat so circa 2 Jahre gedauert, ja?
Ja.
Jetzt ist aber gerade in dem Zeitraum ja jetzt auch viel Rechtsprechung passiert. Du hast gesagt, sind in der Woche schon mit unter 10 Urteile gewesen. Jetzt kann man ja noch sagen, ja, das Urteil von dem Landgericht Hutzelbrutzel, das ist mir jetzt egal, das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Aber es gab ja auch EuGH-Rechtsprechung.
Ja.
Wie bist du damit umgegangen? War das alles gut getimt oder musstest du auf einmal nochmal Kapitel umschreiben, weil der EuGH auf einmal anders entschieden hat? Oder hat der EuGH so entschieden, wie du es prognostiziert hast?
Ja, also es war tatsächlich eine Riesenherausforderung. Deswegen war ich vergleichsweise schnell beim Schreiben, weil ich den Antrieb hatte, ich will schon noch, dass noch irgendwas offen ist. Man muss verstehen, es gibt diese Vorlagen vom EuGH und man weiß, die dauern vielleicht so 2 Jahre, manche gehen auch schneller. Man muss sich schon ein bisschen beeilen. Zum Glück hat der EuGH in der Regel so entschieden, wie ich es mir vorher gedacht habe. Also er hat mich häufig bestätigt. Was ein bisschen ärgerlich war, war zum Beispiel eine Sache, da wäre ich eigentlich so der Erste oder einer der Ersten gewesen, der das so behauptet hat, gegen die komplette Rechtsprechung. Es gibt den Artikel 83, das sind die Bußgeldvorschriften. Und es war mal so die entscheidende Frage, wie berechne ich jetzt die Höhe eines Schadenersatzes? Da gibt es keine Norm dazu. Es gibt aber den 83 Absatz 2 und der verweist dann, wie ich ein Bußgeld berechne. Und eigentlich haben alle Urteile dann immer gesagt, wir machen es uns einfach und wir nehmen einfach analog den 83.2 und machen es einfach so. Und es macht eigentlich keinen Sinn, weil das Bußgeld ist repressiv und der Schadenersatz, der soll ausgleichen. Also der soll wirklich den Schaden ausgleichen. Und es passt nicht so zusammen. Und am Ende hatte EuGH das dann auch richtigerweise so entschieden, dass ich es nicht machen darf. Aber ich hatte das eigentlich schon fertig geschrieben. Und es ist dann halt einfach Historie geworden. Es war dann quasi keine offene Forschungsfrage mehr. Das heißt, die ein oder andere Forschungsfrage, die hat sich dann erledigt, während ich geschrieben habe. Es sind ein paar offen geblieben, zum Glück. Aber es war schon so ein Schreiben gegen die Zeit. Das war schon herausfordernd.
Hast du ein paar Anrufe getätigt beim EuGH? Lasst euch Zeit, Jungs, bitte. Nehmt euch noch ein bisschen Urlaub.
Ja, manchmal hätte ich mich gefreut, wenn sie ein bisschen langsamer gewesen wären. Aber es gab ein paar Sachen, die ich tatsächlich dann auch vorher drin hatte, mich dann auch gefreut haben. Hauptsächlich der, ob es ein Kontrollverlust ist, aber auch insbesondere ein großes, also ob ein Kontrollverlust ein immaterieller Schaden sein kann. Das hatte ich schon geschrieben, bevor es diese große BGH-Entscheidung gab, die aber auch schon auf EuGH-Rechtsprechung Bezug genommen hat. Aber das war vorher trotzdem sehr, sehr umstritten, wurde mittlerweile auch bestätigt. Und insbesondere, was mich sehr gefreut hat, die, ganz aktuell die Brillen-Rottler-Entscheidung, wo jetzt entschieden worden ist, dass ich quasi keine Verarbeitung brauche für einen Schadensanspruch. Das war sehr umstritten. Also können zum Beispiel formelle Verstöße gegen IT-Sicherheitsmaßnahmen auch Auskunft ersuchen, die an sich jetzt quasi keine Verarbeitung sind, die quasi vor der Verarbeitung stattfinden. Sprich, wenn ich jetzt falsche IT-Maßnahmen mache oder wenn ich jetzt bei einem Auskunftsersuchen gar nicht reagiere, ist es ja quasi eine Nichtverarbeitung. Und dann könnte man natürlich argumentieren mit dem Wortlaut, dass das quasi überhaupt nicht möglich ist, da einen Schadensanspruch geltend zu machen. Und es hat der EuGH jetzt entschieden, dass das nicht der Fall ist. Und es gab auch eine Entscheidung, wo es darum ging, dass Ärger ein immaterieller Schaden sein kann, was auch sehr umstritten ist, weil es im deutschen Recht jetzt nicht alleine reicht, dass ich mich nur ein bisschen Ärger oder ein bisschen Sorge habe. Das hat aber auch der EuGH auch nach meiner Situation am 4. September so entschieden, dass das auch möglich ist.
Ja. Ich muss es halt nachweisen können, genau.
Genau, richtig. Es geht immer um die Nachweispflicht. Am Ende geht es hauptsächlich um die Nachweispflicht. Das sind mehrere Ebenen. Aber die Frage, ist es überhaupt ein Schaden? Wurde entschieden, es wird viel über die Nachweispflicht gehen, ja.
Okay. Ja. Eine Frage noch, warum oder wie bist du bei Duncker und Humlot gelandet? Ist der Verlag auf dich zugekommen? Hast du da angefragt?
Ich habe mich mal informiert, was so gute Verlage sind, wo man das machen kann. Und da gibt's mehrere, aber der Verlag ist tatsächlich einfach, hat einen sehr guten Ruf. Und ich habe einfach mal angefragt. Also ich habe auf der Webseite geschaut und da gibt es eine E-Mail-Adresse, wo man anfragen kann. Das läuft dann so ab, dass man dann seine Arbeit schickt, dass man auch die Bewertungen der Betreuer quasi mitschickt und die sich dann überlegen, ob sie es in ihren Schriftenreihen haben möchten. Und das war der Fall. Und ich hätte auch bei anderen Verlagen veröffentlicht können, hatte da auch schon Zusagen, bin dann aber am Ende genau, bei Duncker gelandet und ja, bin auch damit nach wie vor zufrieden, ja.
Hast du dann zwischen Doktorarbeit und Manuskriptabgabe beim Verlag nochmal an dem Werk nachgearbeitet oder gab es vielleicht auch Hinweise des Lektors, das kann man noch ein bisschen anders schreiben?
Ich habe tatsächlich noch ein bisschen nachgearbeitet, weil also nicht mehr viel, aber ich wollte, dass aktuell ist und ich hatte das BGA-Urteil vom 18.11.2024, also ist ein Kontrollverlust ein Schaden? Das war die Hauptaussage. Das hatte ich noch nicht drin. Das habe ich dann noch kurz reingenommen und habe noch ein paar kleine Urteile, die ich aber relevant fand, habe ich noch eingebaut. Es waren keine riesigen Anmerkungen noch, aber mir war es einfach nur wichtig, dass ich jetzt kein Buch veröffentliche, was dann schon wieder veraltet ist. Und deswegen hatte ich da ein paar kleine Anmerkungen habe ich da auch eingebaut. Und natürlich, wenn man Lektorat hat, gibt es immer dann noch einen Tippfehler oder man muss die Fußnoten ein bisschen anders machen, weil der Verlag hat dann auch seine eigenen Vorstellungen, wie er das machen möchte. Es ist dann schon nochmal Arbeit, die man nochmal reinstecken muss danach.
Jetzt ist das ja erschienen in der Reihe Internetrecht und digitale Gesellschaft, rausgegeben von Dirk Heckmann, den wir hier auch schon im Interview hatten, und Anna Paschke. Gab es in irgendeiner Form mit den beiden oder mit einem von den beiden Austausch im Rahmen der Veröffentlichung oder hatten die letztendlich gar nichts damit zu tun?
Er hatte mit denen direkt keinen Austausch, sondern es war ein anderer Ansprechpartner. Es ging hauptsächlich dann im Lektorat, genau.
Okay, gut. Ja, danke, dass du uns einen Einblick in die Genese dieses Werkes gegeben hast, wie es zu dem Werk gekommen ist und ja, wie du dann auch zu dem Verlag gekommen bist. Vielen, vielen Dank für deinen Einblick. Vielleicht hast du ja noch einen Tipp für zukünftige, also für zukünftige Doktoranden und Doktorandinnen. Das können wir dann quasi so ein bisschen als das Schlusswort vielleicht mitnehmen. Vor dem Schlusswort haben die Götter allerdings das Betteln um Sterne, Herzchen, Kommentare und Abonnements gesetzt. Deswegen, wir freuen uns über alles, was ihr in diesem Hinblick macht. Ihr wisst, das tut nicht nur uns gut, sondern es tut vor allem dem Algorithmus gut. Sorgt dafür, dass dieses Video auch noch anderen Leuten angezeigt wird. Und last but not least, vergesst bitte nicht, uns zu abonnieren. Robert. Vielleicht ein Palette also Hinweise.
Also wenn jemand eine Dissertation schreiben will, kann ich als Hinweis natürlich geben, man muss sich das natürlich gut überlegen, weil es ein gewisser Zeitaufwand ist. Das muss man in seine Arbeits- und Lebensplanung einpassen und man sollte sich natürlich vorher gut informieren, ob das Thema noch offen ist, ob es da schon andere Arbeiten gibt und sich da gut einarbeiten. Und die Wahl natürlich des Betreuers ist natürlich auch relevant. Das muss man sich auch gut überlegen.
Okay. Cool. Könntest du es im Nachhinein allen anderen empfehlen, das auch während der Berufstätigkeit zu machen oder würdest du sagen, lieber nicht?
Es hat Vor- und Nachteile. Also tatsächlich, für mich hat es besser gepasst, das jetzt dann zu machen, wo ich wirklich dann in der Arbeit drin bin. Ich glaube, damals hätte ich gar nicht so das Thema gehabt. Also ich hätte schon was mir überlegt, aber für mich war es gut, aber es muss natürlich jeder für sich so selber entscheiden. Es ist natürlich schon einfacher, wenn man jetzt nur 2-3 Tage arbeitet und halbzeitmäßig das macht. Man muss sich's überlegen. Also es passt natürlich oft zwischen ersten, zweiten Examen ganz gut rein. Man hat halt dann nicht so einen Praxisbezug. Also den kann man ja gar nicht haben. Das ist natürlich ein anderer Anspruch natürlich, ja.
Ja, genau. Okay. Ja, aber das hat man der Arbeit auch angemerkt, fand ich, den Praxisbezug. Insofern positiv bei dir. Vielen Dank.
Besten Dank. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Danke. Tschüss. Tschüss.